Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Expedition Pferd. Mein Name ist Marc Lubetzky und ich bin als Tierfilmer auf Wildpferde spezialisiert. Und so reise ich nun auch schon seit vielen Jahren durch die Welt, um eben das Verhalten von wildlebenden Pferden zu beobachten, zu erforschen und eben auch zu filmen. In dieser Folge soll es nach Südengland gehen. Und es soll nach Südengland gehen aus dem einfachen Grund, falls ihr auch mal irgendwie Lust habt, Pferde euch anzugucken, die ein klein wenig freier und wilder leben als die, die ihr vielleicht kennt oder so wie ihr es gewohnt seid, dann ist eben genau Südengland ein sehr, sehr gutes erstes Reiseziel. Warum ist Südengland dafür so geeignet? Das ist erstmal ja, ziemlich einfach und naheliegend. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr den Podcast hier irgendwie in Deutschland oder so hört. Es ist einfach hinzukommen. Wir können sehr einfach nach London fliegen heutzutage und dann sind wir eben schon fast in Südengland oder fast da, wo es losgeht. Und wenn wir dann weiter runterfahren mit dem Auto, dann kommen wir durch drei sehr schöne Nationalparks und dort können wir eben überall unterschiedliche Pferde, freilebende Pferde beobachten. Und was noch dazu kommt, es ist ziemlich einfach, in England eine Unterkunft zu kriegen, ein B&B, wo man übernachten kann, wo man ein bisschen flexibel und spontan das dann auch machen kann. Also, lasst uns in London beginnen. Das Erste, was nun aber ja passiert, wenn wir nach England kommen oder in London landen, dass wir uns einen Mietwagen holen müssen, mieten müssen. Sicherlich auch ganz gut, vielleicht, wenn man das vorher schon reserviert hat. Und das, was ich dann immer höre, oh Gott, England, ja, die fahren ja auf der falschen Seite. Und ja, das ist auch so. Die fahren eben einfach auf der, ich möchte mal sagen, auf der anderen Seite. Das ist gar nicht so schlimm, wenn man sich da ein bisschen dran gewöhnt hat. Aber ja, es ist eben so, dass viele davor so ein bisschen Bammel haben und letztendlich sind es auch so typische Kinofilme, die wir kennen, wie zum Beispiel Liebe macht keine Ferien, der ja auch so dieses typische Hin und Her aus Amerika, USA und England zeigt, wie unterschiedlich das ist und eben wie klein und eng das teilweise in England ist und dann eben auch dieses Fahren auf der anderen Seite. Aber wenn man dann in Ruhe rangeht, dann ist das gar nicht so schlimm. Denn die Pedale, die sind gewohnt, Bremse und Gas, so wie wir es auch kennen, und Kupplung. Und wir müssen einfach nur mit der anderen Hand schalten. Das ist aber auch nicht so schlimm. Gewöhnt man sich auch sehr schnell dran. Und ansonsten ist es ja eben so, dass wir auch in der Mitte der Fahrbahn sitzen und nicht außen und dann eben ja halt nur ein klein wenig aufpassen müssen beim Abbiegen. Und was das Einzige ist, was am Anfang ein klein wenig komisch und ungewohnt ist, das ist, wenn wir in Kreisverkehr fahren, dass man da eben andersrum reinfährt und wieder rausfährt. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Und genau deshalb macht das Sinn, dass wir nicht gleich wie verrückt losfahren, sondern dass, wenn wir unseren Wagen haben, in London am Flughafen abgeholt, uns vielleicht ein bisschen vertraut damit machen, dann gleich rausfahren aus dem Flughafen, wenn wir zum Beispiel nach Gatwick fliegen, das ist ja auch ein bisschen außerhalb, dann aber trotzdem rauf auf die Autobahn und dann einfach die Autobahn runter zur Küste. Und runter zur Küste, da kommen wir dann direkt in der Stadt Brighton an. Brighton ist so ein altes Seebad, auch so ein ganz typisches britisches oder englisches Seebad, wo es sich dann auch lohnt, gleich anzuhalten. Idealerweise, wenn wir morgens angekommen sind, dass wir dann den ersten Stopp da machen zum Frühstück direkt am Meer. Im Übrigen, wenn ihr Bilder dazu sehen wollt, habe ich zu diesem Thema oder zu dieser Reiseroute einen Blogartikel bei mir auf der Website und den findet ihr unter dem Titel von London nach Somerset. Genau, von London nach Somerset. Da sind auch so ein paar Bilder aus dieser Reise oder aus dieser Reiseroute, wenn man von London dann die Südküste runterfährt bis nach Somerset nachher in den Exmoor-Nationalpark. Also, das wäre so der erste Tipp an dieser Stelle. Erstmal runterfahren, ganz gemütlich nach Brighton parken, direkt an Strand gehen, direkt an Pier gehen und dort frühstücken. Ihr müsst dann, wenn ihr da parkt, vielleicht so eine kleine Anekdote von meiner letzten Reise, die ich zusammen mit einer Freundin darunter gemacht habe. Also ihr merkt schon, ich bin sehr häufig in England, jedes Jahr an sich ja, mindestens einmal im Jahr bin ich da unten, weil es eben auch sehr schön ist, oft auch im Winter übrigens, dass ich da ein paar Wochen oder Monate im Winter verbringe, mir ein Cottage miete, weil es da ein bisschen milder ist. So, wo war ich stehen geblieben? Also, wenn ihr, ach so, ja, genau, kleine Anekdote aus der letzten Reise oder von der letzten Reise, sage ich, komm, hol mal ein Parkticket, ist schon ganz gut, wenn man hier keine Strafzettel bekommt und parken muss man ja nur überall bezahlen. Und was anders ist als hier in Deutschland, aber das ist auch in vielen anderen Ländern so. In Frankreich ist es zum Beispiel auch so, dass ihr denn das Autokennzeichen eingeben müsst, wenn ihr ein Parkticket holt. Wenn man das nicht weiß, dann ist das erstmal verwirrend. Ich meine, hä, was soll ich denn hier alles eintippen? Keine Ahnung, okay, wenn man ein bisschen Englisch kann, dann hilft das. Aber das geht dann schon. Also, Frühstück in Brighton in aller Ruhe, kann man sich das da ganz gut gehen lassen. Und dann kommt es eben so ein bisschen drauf an, wie eilig man das hat oder wie viel Zeit man sich nehmen möchte oder auch nehmen kann. Das erste Ziel, was dann mit Pferden wirklich schon ein bisschen Spaß macht, ist der New Forest Nationalpark. Dort leben die New Forest Ponys. Allerdings muss ich da so ein bisschen einschränken. Das ist schon ja auch ziemlich dicht dran an London und deshalb sind da auch die meisten Menschen auch anzutreffen. Also da kann gerade in der Saison ziemlich viel los sein an Menschen, an Urlaubern. Aber trotzdem ist es auch ein sehr schöner Nationalpark und es ist sicherlich auch der von Touristen am meisten erschlossenste Nationalpark, also der nicht ganz so wild ist. Aber auf jeden Fall liegt er ja unten direkt an der Küste und auch auf dem Weg, wenn wir jetzt von London, von Brighton immer weiter Richtung Westen fahren, sollte man da auf jeden Fall einmal anhalten und zumindest vielleicht eine Nacht übernachten, weil dann kann man sich auch ja, den Weg ein bisschen entspannter einteilen. Dann kann man in Brighton vielleicht eine Stunde oder 2 oder 3 Stunden länger frühstücken und da auch noch so ein bisschen die Küste erkunden und dann eben weiterfahren in New Forest und da die erste Nacht verbringen. Und eben im New Forest so mal die erste Luft schnuppern, das erste Mal ein bisschen Pferde sehen, die durch den Wald laufen, Forest Wald. Und da schon auch teilweise ein bisschen frei und wild leben. Die laufen aber da auch eben schon über die Straßen. Also das ist schon mal so ein ungewohntes Ge Bild, was einen dort erwartet. Wenn einem das da gefällt, dann kann man natürlich auch länger bleiben. Und das ist an sich auch so die Art und Weise, wie man gerne in Südengland reisen kann, dass man nicht alles vorbucht und sagt, jetzt bin ich 1 oder 2 Tage im New Forest. Dann fahre ich weiter ins Dartmoor und bleib dann 3 Tage im Dartmoor und fahre von da aus dann weiter meinetwegen ins Exmoor und bleib dann da wieder 4 Tage oder wie auch immer. Sondern dass man da versucht, ein bisschen flexibel zu sein. Da muss man noch ein bisschen der Typ für sein. Ich weiß, es gibt Menschen, die müssen alles vorher buchen, wenn sie losfahren. Ich mag das ja gar nicht. Ich fahre am liebsten immer, wenn es irgendwie geht, so los, ohne vorher irgendwas zu reservieren und abzuchecken. In einigen Gegenden oder bei einigen Sachen macht es natürlich Sinn, dass man sich irgendwo verabredet und auch schon mal was vorbucht. Und solange ihr nicht in der Saison, in der Hauptsaison da unterwegs seid, ist es aus meiner Erfahrung gar kein Problem, da auch irgendwie eine Unterkunft zu kriegen. Bisschen problematisch kann das dann auch manchmal sein, wenn man dann am Wochenende unterwegs ist. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie am Samstagabend da los bist und dann kurz vor Abend noch eine Unterkunft suchst, dann kann das vielleicht schon mal ein bisschen schwierig sein, dass da ziemlich viel voll ist und man muss dann irgendwie eine nehmen, die so nicht die erste Wahl ist. Aber in der Regel funktioniert das ganz gut. Okay, so, dann waren wir jetzt ja im New Forest und von da aus macht es sehr, sehr viel Sinn, dass wir in den Dartmoor Nationalpark weiterfahren. Das Dartmoor, das ist dann auch so vom New Forest, oh, jetzt muss ich lügen, vielleicht so 3 Stunden Autofahrt, vielleicht 4, vielleicht 2, ich weiß das gar nicht mehr so genau. Also man fährt da einfach dann diese kleinen Straßen weiter in Küstennähe und das ist da auch schon alles hübsch. Also das ist jetzt nicht so, dass ihr euch vorstellen müsst, okay, ich fahre jetzt von einem Nationalpark in den anderen und dazwischen ist alles irgendwie so, bäh. Nee, im Prinzip kannst du in Südengland überall anhalten und sagst, ach, ist das schön hier, das ist so, wie ich es aus dem Fernsehen kenne, von weiß ich nicht, Rosamunde Pilcher, obwohl das ist noch ein bisschen weiter runter im Cornwall, denn ganz, ganz unten im Zipfel. Also es ist schön zu fahren, man kann überall mal auch anhalten und sieht auch ein bisschen was. Und dann im Dartmoor, das Dartmoor ist schon auch ziemlich groß und ziemlich wild. Und beim Dartmoor muss man so ein klein bisschen, ja, vielleicht überlegen, wo man da hinfährt ins Dartmoor. Ja, denn das Dartmoor hat auch so eine Militärzone. Da kann man auch lang laufen, aber manchmal finden da auch Übungen statt und ja, wird halt auch davor gewarnt, dass da Munition irgendwo rumliegen kann, dass man dann die Wege nicht so verlassen soll und sowas. Also das ist diese, ich glaube, Red Zone wird die genannt. Da würde ich jetzt nicht so primär unbedingt hinfahren, sondern schon so ziemlich in die Mitte. In die Mitte rein vom Dartmoor. Und im Dartmoor ist es aber auch so, dass dort auch durchaus ziemlich viele Menschen unterwegs sind auch. Aber das verläuft sich schon ganz gut, weil das eben sehr, sehr groß und sehr weitläufig ist. Aber es gibt da, und das ist ja immer so der Grund, warum da auch viele Menschen hinkommen, also so viele coole Spots. Und das Dartmoor, das ist eben bekannt dafür, dass es sehr viele Steine, Felsen gibt. Also es ist jetzt kein Gebirge, es ist schon auch so eine flache, hügelige Landschaft, aber zwischendurch hast du eben diese riesen Rocks, diese Hator-Rocks und was es da alles gibt, die eben auch Geschichte haben und vor allem in der Bronzezeit war da sehr viel los und da gibt es eben sehr viel Überbleibsel auch aus dieser Zeit und sehr viele Orte, die dann auch sehr kraftvoll sind und sehr eindrucksvoll sind und da fahren eben auch ziemlich viele Leute hin, auch ältere Leute, also es ist jetzt nicht kein schwieriges Gebiet, um da irgendwie hin und her zu fahren oder auch ein bisschen zu wandern und zu gehen. Deshalb kann es im Dartmoor dann auch schon mal sein, wenn man eben an diese Hotspots fährt, dass da durchaus so der ein oder andere Bus mit Touristen dann auch hält und Gruppen, die dann da eben aussteigen und sich das angucken und ihre Fotos machen. Aber wenn man eben nicht zur Hauptreisezeit fährt und wenn man vielleicht nicht erst nach dem typischen englischen Frühstück um 10 Uhr sich irgendwo auf den Weg macht, um sich dort was anzugucken, sondern vielleicht vor dem Frühstück losgeht, also ganz früh und dann vielleicht nicht unbedingt zu diesen Hotspots, obwohl das kann man natürlich auch machen. Sondern dann eben guckt, wo die Dartmoor Ponys da sind oder dass man da guckt, ob man welche findet. Da sind dann auch wenig bis fast gar keine Menschen. Denn ich weiß nicht warum, als Pferdemensch versteht man es natürlich nicht. Die Leute interessieren sich gar nicht so sehr für die Pferde, die da rumlaufen oder auch die Rinder oder die Schafe, sondern diese alten Steine sind dann wohl schon für die meisten Menschen irgendwo interessanter. Also wenn man dann da rausgeht zu den, oder ja, richtig so in die freien Ebenen und sich auf die Suche begibt nach den Dartmoor Ponys, dann ist man auch ziemlich schnell alleine und hat da ziemlich viel Platz. Dann vom Platz könnt ihr euch das so vorstellen. Oh, ich weiß jetzt nicht genau, wie das ist von den Abmessungen. Das Dartmoor ziemlich groß. Aber eine Größenordnung, die habe ich behalten. Also nicht die Quadratmeterzahl vom Land, aber die von den ungefähr von den Dartmoor Ponys, die da leben. Und im Dartmoor sollen ungefähr 1500 Dartmoor Ponys frei leben. Also eine ganze, ganze Menge Ponys oder Pferde. Und die sind aber also trotzdem so verteilt, dass man schon auch ein bisschen suchen und gucken muss, bis man welche findet. Also ist schon verdammt groß und wir haben das gleich mal runtergerechnet, dass wir pro Dartmoor Pony ungefähr auf 60 Hektar Land kommen. Also es gibt eben auch viel Land, viel Gebiete, wo man lange, lange gar kein Dartmoor Pony sieht und dann sieht man auf einmal dann aber auch mal wieder ein paar mehr. Das Gute ist, ihr müsst jetzt nicht irgendwie da bis zu einem großen Parkplatz fahren, aussteigen und dann 10, 20, 30 Kilometer laufen, um da vielleicht irgendwo ein Dartmoor Pony zu sehen, sondern man kann ganz gut mit dem Auto, also es sind da ja ganz normal Straßen, die da durchgehen, wie bei uns hier auch, kleinere Ortschaften, wo man überall lang fahren kann. Und so kann man so aus der Ferne, dadurch, dass das eben nicht so bewaldet ist, auch wie der New Forest Nationalpark, ziemlich gut sehen, wo denn mal welche sind. Und dann kann man das auch einfach irgendwo am Rand stehen lassen, wo so kleine Buchten sind und wo man nicht so stört, dass die anderen dann noch weiter vorbeifahren können. Und dann kann man eben aussteigen und dahin gehen. Das ist auch alles da erlaubt. Ich glaube, es ist erlaubt, aber es wird einfach gemacht auch, dass man einfach zu Fuß überall eben langlaufen kann, wo man langlaufen also kann, wo es möglich ist, wo es jetzt nicht so moorig ist. Das ist ja vielleicht jetzt auch so das, was wir im Kopf haben, so Dartmoor und die alten Geschichten von Sherlock Holmes oder Edgar Wallace oder so, die dann ja eben auch im Dartmoor spielen. Dass wir denken, das ist jetzt so ein Moor, wo wir sofort versinken. Nee, das ist eher nicht so. Also sowohl das Dartmoor als auch das Exmoor, was dann ein bisschen weiter im Westen und im Nordwesten liegt, sind eher so Heidelandschaften, die zwar auch teilweise feuchte Abschnitte haben, aber überwiegend ist es dort so, dass es doch sehr trockener, sehr fester Boden ist, wo man auch ziemlich gut langlaufen kann. Also, das ist so mein Tipp fürs Dartmoor, sich irgendwo eine schönes B&B oder eine kleine Pension, so ziemlich in der Mitte oder eher im östlichen Teil, sich zu suchen. Also nicht so im Nordwesten vom Dartmoor, da ist so diese Militärzone, sondern eher so in der Mitte oder ein bisschen weiter im Osten. Da sich eine schöne Unterkunft suchen. Und von dort aus kann man dann ganz gut das erkunden. Es ist dann aber schon auch so, dass wenn man mal in die eine oder andere Ecke fahren will, dass man dann auch im Dartmoor mit dem Auto durchaus mal eine halbe Stunde oder eine Stunde unterwegs sein kann. Einmal sind es eben doch schon einige Entfernungen oder einiges an Entfernung und zum anderen sind es teilweise dann ja auch kleine Straßen, enge Straßen, kurvige Straßen, wo man so ein bisschen lang fährt. Und vor allem, das muss ich hier an dieser Stelle unbedingt auch schon mal sagen, dass man langsam fährt, weil die Tiere da eben auch alle über die Straße laufen, die Schafe, die Rinder und eben auch die Dartmoor-Ponys. Ansonsten kann man das da eben sehr schön aushalten. Essen, schlafen, alles kein Problem. Und so, dass man da gerne auch ein paar Tage länger verbringen kann. Und wenn wir dann vom Dartmoor weiter wollen, dann kann man, wenn man jetzt auch ein bisschen mehr Zeit hat, gerne auch diesen Südzipfel, also das Cornwall, auch noch mitnehmen. Da ist eher aber nichts mit Pferden los. Das ist landschaftlich halt sehr schön, auch eine sehr schöne Küste. Das sind auch so diese typischen Landschaften, die wir ja viel aus dem Fernsehen kennen, aus diesen typischen englischen Filmen. Also eben eine sehr, sehr schöne Landschaft, auch sehr schön. Um da lang zu fahren oder auch lang zu wandern. Und ansonsten kann man dann vom Dartmoor auch direkt ins Exmoor hochfahren. Das sind auch nochmal so ungefähr 3 Stunden Fahrt. Dann kommt man so von der unteren Seite in den Exmoor Nationalpark. Der grenzt auch direkt an den Atlantik, während das Dartmoor und auch der New Forest also keinen direkten Meereszugang haben, ist der Exmoor Nationalpark so gelegen, dass er eben direkt auch an der Küste endet im Atlantik. Und der Exmoor Nationalpark ist von den dreien, die es dort gibt, der wildeste, der ursprünglichste und der natürlichste auch noch auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, dass dort am wenigsten Menschen unterwegs sind. Natürlich hast du da im Sommer, in den Sommermonaten eben auch viele Wanderer, auch viele Aktivitäten, die da auch gemacht werden. Weil das ja eben auch ganz normale Ortschaften da gibt. Das ist ja also jetzt nicht ein Nationalpark, wie wir uns das vorstellen, dass es da einmal eine Grenze gibt vom Nationalpark und da drin ist nur Natur, sondern da gibt es auch kleine Ortschaften, da gibt es kleine Farmen, aber eben das ganze Gebiet ist geschützt als Nationalpark. Während wir jetzt, um nochmal zurückzuspringen, im New Forest und im Dartmoor ziemlich gemischte Pferde haben, so von der Optik. Also, das ist ja, beschreibt ja auch eine Rasse, das New Forest Pony und das Dartmoor Pony, aber die sind eben sehr vermischt und unterschiedlich. Und dagegen haben wir im Exmoor Nationalpark die Exmoor Ponys, die ja eine richtige Ursprungsrasse auch sind und die auch, wie soll ich sagen, sehr einheitlich aussehen. Also da haben wir ein typisches gleichmäßiges Erscheinungsbild von allen Exmoor-Ponys, die dort rumlaufen. Ein klein wenig Unterschiede gibt es da auch. Erzähle ich auch gleich nochmal. Also wir haben hier das Erste, was uns dann auffällt Exmo-Nationalpark, dass wenn wir dort die Exmo-Ponys sehen, okay, die sehen alle, ich sag mal, gleich oder einheitlich aus, während im Dartmoor, ja, vielleicht mal ein Checker war, mal ein helles, mal ein dunkles, mal ein schwarzes. Haben wir eben jetzt hier im Exmoor dieses typische Braun, dieses braune Haarkleid, die Mehlschnauze, also die helle Nase, die sofort uns auffällt und auch so eine ganz helle Umrandung einmal ums Auge. Dann haben wir die Mähne, die einmal so puschelig rechts und links runterfallen soll, also eine üppige Mähne, die eben auch keine Stehmähne ist. Und das ist auch der Grund, warum Forscher und Biologen lange Zeit die Exmo-Ponys gar nicht als Urpferderasse erkannt haben, weil es damals immer hieß, Urpferde oder Wildpferde haben immer eine Stehmähne. Es hat sich also sehr lange, sehr hartnäckig gehalten, dieses, ich will fast sagen, Gerücht oder diese Behauptung. Und mittlerweile hat man halt nachgewiesen und festgestellt, dass das eben nicht so ist und nicht so gewesen sein kann, und hat dann eben relativ spät das Exmo-Pony auch als Urpferderasse erst erkannt. Dann haben wir, um hier nochmal bei der Färbung zu bleiben, könnt ihr die sehen. Und das ist auch ganz interessant, um die zu entdecken, seht ihr eben, dass der Unterbauch ein bisschen heller ist und auch von hinten, wenn wir von hinten Exmo-Pony sehen, sehen wir auch so eine helle Fellzeichnung. Das nennen die Biologen einen Spiegel. Das haben wir auch bei Rehwild, also bei anderem Wild, dass die hinten so hell sind und wenn sie dann weglaufen, dann sieht man, dass das hell ist, wo wir ja normal denken, okay, wenn Raubtiere das denn deutlicher sehen, dann ist das ja komisch, aber nein, das soll eben zeigen, guck mal, wie agil ich bin, wie ich hier rumhüpfe, und dann wirklich so ein Blinken, so ein Spiegelsignal sein. Und das ist auch schon, kann ich auch gleich nochmal einen Hinweis machen, auch eine Besonderheit im Exmoor-Nationalpark, nämlich nicht das Rehwild, sondern also wirklich Hirsche. Die Red Deers sind dort eben auch sehr berühmt. Und das ist auch so ein, ja, ich will jetzt nicht sagen Konkurrenzkampf zwischen den Exmo-Ponys und den Red Deers. Aber die Red Deers, das merkt man auch, wenn man in den Exmo-Nationalpark kommt, dass da oft Schilder hängen, so mit den Stags, also mit den Geweihen, die sie denn haben oder Sachen danach bezeichnet werden. Und dass sie eben auch sehr, sehr stolz sind auf ihre Red Deers. Die Red Deers, das sind ziemlich. Also es ist sehr, sehr großes Wild. Die sind, ich weiß gar nicht, ob es jetzt die größten in Europa sind oder ob bei uns hier in Deutschland im Duvenstedterbruck, ob die sogar noch ein bisschen größer sind. Auf jeden Fall gehören sie so zu den größten Hirschen auch, die es gibt. Und die sind auch sehr imposant, leben auch in großen Gruppen. Und gerade wenn sie dann ihre Geweihe oben drauf haben, dann sieht das schon ziemlich cool aus. Sind aber doch ziemlich scheu. Das heißt, also du kannst jetzt nicht, obwohl es ja ein geschützter Bereich ist, einfach so, also der Nationalpark ja geschützt ist, einfach sagen, ah, guck mal da hinten, da sehe ich ein paar Red Deers, da gehe ich jetzt mal hin und gucke mir die an oder mach mal ein Foto oder so, dann sind die schon auch weg. Obwohl generell ist es eben einfach so, in Gebieten, in denen weniger oder nicht gejagt wird, ist auch so ein Rehwild oder Hirsche sind dann eben auch nicht so scheu wie in Gebieten, in denen viel gejagt wird. Trotzdem sind die da eben auch ziemlich scheu im Gegensatz zu den Exmoor-Ponys. Also an die Exmoor-Ponys kommt ihr ziemlich gut und ziemlich dicht dran, vor allem in den Gebieten, wo denn doch auch mehr Menschen sind. So, und wenn ihr jetzt wirklich zu den Exmoor-Ponys ein bisschen dichter ran wollt, dann ist es am einfachsten so an dem Küsten, entweder an dem Küstenstreifen. Oder in Dalwirten, wo das Exmoor Pony Center ist, da ist auch so eine große Herde, so eine Gruppe, die ist auch ganz gut an Menschen gewöhnt. Also so diese Gegenden sind am einfachsten, um da ranzukommen. Wobei ich da natürlich auch gleich wieder sagen muss, gerade die an der Küste geht so ein bisschen eine größere Straße durch den Nationalpark. Da bitte ich dann doch auch darum, sehr vorsichtig zu sein. Denn auch wenn die da, weil da eben ja mehr Autos fahren und öfter mal Leute aussteigen und dann auch gucken und klar, die Leute auch Leute, die sich jetzt nicht so für Pferde interessieren, dann aussteigen, so, ah, guck mal, da sind Exmoor-Ponys, dass sie es zwar gewohnter sind, aber sich trotzdem immer noch mal erschrecken können, weglaufen können. Und wenn das denn in Straßennähe ist, ist das natürlich auch nicht so gut. Und das ist auch so das größte Problem in den ganzen Nationalparks oder also nicht nur in im Exmoor-Nationalpark, auch genauso im Dartmoor, ich weiß gar nicht genau, wie es im New Forest ist, dass es dort eben leider doch auch recht viele Unfälle gibt, nicht nur mit Wild, sondern dann eben auch mit den freilaufenden Pferden. Also da bitte ein bisschen vorsichtig und zurückhaltend sein, obwohl sich das natürlich an sich von selbst versteht, möchte ich das an dieser Stelle gerne nochmal sagen. Aber da habt ihr eben gute Möglichkeiten, die zu beobachten. Und auch hier würde ich wieder empfehlen, möglichst früh morgens, also gerne so bei Sonnenaufgang oder vor Sonnenaufgang. Wenn man jetzt im Herbst unterwegs ist, ist es ja auch nicht mehr so früh. Aber auch selbst wenn ihr im Frühjahr unterwegs seid, meinetwegen im Mai oder im Juni, was auch eine sehr schöne Zeit ist, dann auch gerne sehr, sehr früh morgens. Sobald das hell ist, dann ist es auch insgesamt am ruhigsten, noch am schönsten. Und man kann auch hier die Exmoor-Ponys sehr, sehr gut finden, eben weil man auch mit dem Auto ganz gut kreuz und quer fahren kann und es auch wieder kein Moor ist, wie wir uns das vorstellen, sondern auch eher wieder eine Heidelandschaft, die teilweise sehr gut einsehbar ist, also sehr weite Flächen, wo man wirklich gut gucken kann und dann in der Entfernung sehen kann, ah, okay, da hinten stehen welche und manchmal kann man dann eben mit dem Auto dann auch noch ein paar Kilometer dichter ranfahren, um dann erst auszusteigen und hinzugehen. Also es ist ziemlich einfach, so in diesen Randbereichen hier auch die Exmoor-Ponys zu finden. Es gibt Bereiche, das ist ein bisschen schwieriger, zum Beispiel auf dem Dunkery Hill oder in the Heart of the Exmoor. Also in der Mitte gibt es eine ja, riesige Fläche, kann man das so sagen. Also ein Gebiet, das sehr, sehr groß, sehr weitläufig ist. Das ist dann auch ein bisschen sumpfiger. Da sind die Exmoor-Ponys auch am wildesten, am ursprünglichsten. Jetzt so von den Rassemerkmalen nicht ganz so rein oder so, ja, so rassetypisch, wie wir sie am Rand, wo der Mensch doch noch mehr Einfluss hat, sehen. Ein bisschen wilder. Aber dann eben vom Verhalten und von der Landschaft her auch eine ganz, ganz spannende Sache. Da kann man aber auch dann nicht so gut mit dem Auto hin und her fahren. Da gibt es nur eine Straße durch, wo man dann anhalten kann, und dann eben zu Fuß weiterlaufen muss. Muss man auch ein bisschen aufpassen, gerade in diesen feuchteren Bereichen und gerade auch da, wo es noch mehr Red Deers gibt, da haben wir dann eben auch viel mehr, ja, Zecken und ja, sonst mit Moskitos geht es eigentlich so. Aber vor allem auch Zecken sind da in der Mitte im Exmoor dann doch schon ziemlich viel. Kann man sich aber eben auch ganz gut vor schützen, indem man eben die Hose in die Socken steckt, also dass man unten alles zumacht, das T-Shirt auch in die Hose steckt, sich nicht vielleicht lang ins Gras hinlegt oder auch nicht seine Jacke dann zwischendurch irgendwo ins Gras legt und sie dann wieder anzieht. Also wenn man da ein bisschen aufpasst, dann geht es auch. Allerdings ist es schon so, muss ich sagen, da in der Mitte, da ist schon ziemlich viel los mit diesem kleinen Ungeziefer und da kann es dann schon mal sein, dass man sich abends dann auch mal eine rausmachen muss, obwohl es ja nicht so problematisch sein soll, wenn man die sofort findet und dann auch gleich wieder rausmacht. Also, das denn für die, die es ein bisschen wilder mögen und mit solchen Sachen und mit Natur und so, ja, sich gut auskennen und nicht so Probleme haben. Alle die, die es ein bisschen gemäßigt angehen wollen, denen empfehle ich dann doch eher so den Küstenstreifen oder eben da in der Nähe vom Pony Center. Da kriegt man auch gute Informationen und da kann man dann auch ganz gut gucken. Ansonsten ist es nämlich eben auch so, wenn ihr gerade so an dem Küstenstreifen unterwegs seid, dass es da ganz nette Ortschaften gibt. Es gibt so, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf genau, wie heißen die? Lintern, glaube ich. Die ist ganz am Rand vom Exmoor-Nationalpark. Das finde ich jetzt nicht so prall. Da bin ich einmal gewesen. Da sind dann schon ziemlich viele Touristen. Das ist sehr touristisch. Es wäre jetzt nicht so mein Ding. Da hätte ich dann doch eher so den Tipp, wenn ihr so einen Küstenort haben wollt zum Übernachten, wo ich auch schon sehr oft übernachtet habe, das ist Porlock. Porlock liegt auch direkt an der Küste, ist ein kleiner Ort, hat auch einen Zeltplatz, hat einige kleine B&Bs, auch einige Cottages, größere Cottages oder Häuser, die man mieten kann und eben auch ein paar nette kleine Pubs. Obwohl, also Pubs findet ihr auch verstreut im Exmoor überall, auch kleine B&Bs findet ihr auch überall verstreut im Exmoor, das ist auch kein Problem. Aber wenn ihr so ein bisschen Menschen auch mal haben wollt, dann ist Porlock sicherlich ganz gut. Und wenn ihr denn da unterwegs seid und habt da dann auch diese kleinen Pubs Und wenn ihr da irgendwo dann ein Schild seht, heute ist Quiz, das heißt einfach Quiz, heißt auch in Englisch Quiz, dann ist auf jeden Fall eine Sache, wo ihr mal reingehen solltet. Das ist so, dass jeder da so einen Zettel bekommt dann an dem Abend und dass ihr dann werden halt Fragen vorgelesen und man muss den halt überlegen, was kann das sein. Das sind so ein bisschen landestypische Fragen. Ist eben auch ganz spannend, auch wenn man sich noch nicht so gut auskennt in England, ist ganz interessant, das kennenzulernen. Und es ist eben eine ganz tolle Stimmung und Atmosphäre. Das geht auch mehr ums Mitmachen als ums Gewinnen und dann eben auch um den Austausch mit den anderen Besuchern im Pub. Und so ist es eben auch. Also wenn du jetzt noch nie im Pub in England gewesen bist, das ist nicht ganz so wie bei uns. In Deutschland, wo denn die Leute vielleicht in eine Kneipe gehen, sich irgendwo hinsetzen und da in Ruhe alleine ihr Bier trinken. Sondern es ist schon so, wenn du im Pub was essen möchtest, dann ist es, zumindest in den meisten ist es dann so, dass du dein Essen zwar bestellst und dein Getränk musst du dir aber selber in der Bar holen. Das heißt, es sitzen nicht alle irgendwo an den Tischen alleine für sich rum, sondern immer, wenn jemand was zu trinken haben will, geht an die Bar und so trifft man sich dann schon mal an der Bar, sagt schon mal Hi und so oder spricht kurz was. Bestellt dann irgendwie ein Ale oder probiert erstmal ein, zwei Ales, bevor man sich für eins entscheidet, nimmt das dann mit oder bestellt das und dann wird einem das gebracht. Und wenn man dann mit dem Essen fertig ist, geht man dann wieder an die Bar zurück und trifft dann eben die Leute, die man dann schon so im Laufe des Essens oder so auch schon mal kennengelernt und gesehen hat. Und dadurch ist das eben in so einem Pub sehr kommunikativ. Also man kommt da sehr, sehr gut mit den Leuten ins Gespräch, ist sehr spannend, ist sehr schön und man erfährt dann eben auch sehr viel Sachen, sodass dass wenn du eben im Pub dann irgendwie ein, zwei Abende verbracht hast, dann auch schon wieder sehr, sehr gute Tipps denn da aus der Region kriegst oder dass da vielleicht irgendwie ein Farmer ist und der sagt, ja, habe ich die Red Deers gesehen oder da war irgendwie, oder da sind schon Fohlen gekommen von den Exmo Ponys, wenn du jetzt im Frühjahr unterwegs bist oder so und dann kannst du da eben hinfahren. Also die sind sehr, sehr nett und hilfsbereit und eben auch kommunikativ dort, die Menschen. Okay. Das soll einmal so ein bisschen der kurze Abriss gewesen sein. Südengland auf jeden Fall eine Reise wert. Von der Zeit her, also man kann auch mal so einen Kurztrip machen, wenn man nur für eine Woche dahin will. Dann wird es aber schon so mit dieser Fahrt darum, boah, schon fast ein bisschen stressig. Dann kann man natürlich auch nur einen Nationalpark vielleicht mal machen oder wenn man dann ins Exmoor zum Beispiel will, dann könnte man auch theoretisch oben die Autobahn von London ins Exmoor fahren, da ist man dann schneller, das ist vielleicht nicht so schön und nicht so romantisch, das geht auch. Oder auch wenn ihr nur ins Exmoor wollt, könnt ihr auch nicht nach London fliegen, sondern nach Bristol und von Bristol ist man ungefähr in anderthalb, in zwei Stunden mit dem Auto im Exmoor, das kann man dann auch machen, wenn man irgendwie nur eine Woche oder eine knappe Woche hat. Würde ich denn eher empfehlen, mir eins rauszupicken und da zu bleiben. Ansonsten so eine kleine Rundreise, da würde ich schon, ja, mindestens irgendwie so 10 Tage oder 14 Tage wären das schon ganz gut, wenn man die zur Verfügung hat, damit man auch so ein bisschen in diesen Lifestyle der Engländer, der Briten reinkommt, was so ein bisschen gemütlicher ist, mit morgens, mit Frühstück, mit Tee, nachmittags Tea and Cream, das sollte man mitmachen und dann eben auch mal abends gemütlich im Pub zu sitzen. Das ist nämlich genau die Mischung, die das ausmacht im Süden von England. Die Menschen, die kleinen Ortschaften und dann der Kontrast, die großen Weiten und die wildlebenden britischen Urpferdeponys, will ich jetzt mal sagen, egal jetzt ob New Forest, Dartmoor oder Exmoor. Also, ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr sowas mal machen wollt, mal rüber nach England wollt und wie gesagt, Bilder dazu, gerade zu dieser Tour von London nach Somerset, also London, Brighton, New Forest, Dartmoor, Exmoor, findet ihr auf jeden Fall auch bei mir auf meiner Webseite im Blog. Also, bis dahin, jetzt darf ich ja nicht Tschüss sagen, sondern jetzt muss ich sagen Bye Bye und Thank you very much for watching. Nee, watching ist ja gar nicht, ist ja ohne Bild. Also, wir hören uns wieder. Tschüss.